Was war das wieder für eine Woche? Blue Origins New Shepard absolvierte seinen 14. Testflug. SpaceX's Cargo Dragon ist sicher zur Erde zurückgekehrt. Und sogar NASA's Space Launch System, oder kurz SLS, hatte sich nicht nehmen lassen, einen öffentlichen Auftritt auf YouTube zu absolvieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und heute möchte ich mit euch einen kleinen Teil des NASA Artemis Programms beleuchten. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Das sogenannte Space Launch System der NASA hat nach vielen Jahren Verzögerung einen sogenannten Green Run Test für vergangenen Samstag angekündigt. Green Run bedeutet quasi eine Generalprobe. Also alle vier Triebwerke der Core Stage, also der Kernstufe, hätten für die volle Dauer von rund 8 Minuten gezündet werden sollen. Ihr merkt schon, ich rede im Konjunktiv. Nach über einer Dekade Vorbereitung und knapp 20 ausgegebenen Milliarden US-Dollar wurden alle vier Triebwerke der Kernstufe vergangenen Samstag gezündet und boten uns vorerst spektakuläre Bilder. Die mächtigen RS-25 Triebwerke erwachten zum Leben und feuerten knapp ein Achtel der Zeit, die sie hätten feuern sollen. Angetrieben werden diese Triebwerke mit flüssigem Wasserstoff, also LH2, und flüssigem Sauerstoff, also LOX oder LO2. Dieser Test fand im Stennis Space Center statt. An dieser Stelle möchte ich auf den Flammengraben hinweisen. Dieser ist mit einem sogenannten Sound Suppression System ausgestattet und sprüht Millionen Liter von Wasser unter die Triebwerke, um Schäden durch reflektierte Hitze und vor allem Schallwellen an den Triebwerken zu verhindern. Diese gigantische Wolke ist großteils Wasserdampf. Aufgrund eines gröberen Problems mit dem Triebwerk Nummer 4 wurde der Test vorzeitig abgebrochen. Bei SpaceX hätte ich gesagt, der nächste Prototyp wartet um die Ecke. Aber bei diesem Programm kann ein derartiger Fehler zu weiteren monatelangen oder sogar jahrelangen Verzögerungen führen. Die NASA hatte den ersten regulären Start des SLS für später in diesem Jahr geplant. Ob sie das nun einhalten können, ist fraglich. Es befinden sich angeblich weitere Ersatztriebwerke in Stennis und in Cape Canaveral und sie haben die Möglichkeit, Triebwerke auszutauschen. Aber wer weiß, wie lange das dauert. Es war ein Test. Und Tests sind dazu da, um herauszufinden, was nicht passt. Aber sei mir nicht böse. Nach 11 Jahren und schwer über dem Budget kann man sich doch zumindest einen Test erwarten, bei dem das meiste gut geht. Wenn Sie in diesem Intervall weiter testen, startet SLS dann mit der ersten Mission in den Erdorbit, wenn Starship Menschen zum Pluto gebracht hat. Das ist natürlich sehr überspitzt dargestellt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die Technologie der Triebwerke stammt aus den 70er Jahren und wurde bereits für die Space Shuttles verwendet. Natürlich wurden die Triebwerke wahrscheinlich etwas modifiziert. Aber die Technologie ist nicht neu. Daher geht mir nicht ganz ein, warum sie Probleme mit bereits stark etablierten Triebwerken haben. Nennen wir es etabliert oder veraltet, wer weiß. Aber ich glaube, da ist Moritz von Senkrechtstarter ein besserer Ansprechpartner als ich, da er einen besseren technischen Hintergrund bei sowas hat. Langsam glaube ich, dass sie das absichtlich machen. Sogar ein ehemaliger NASA-Chef hat die Redundanz dieses Systems bereits vor einiger Zeit über Twitter angekündigt. Nur zum Vergleich, ein Start des Space Shuttles hat um die 300 Millionen US-Dollar gekostet. Das Space Launch System, welches großteils die gleiche Technologie verwendet, kostet laut Wikipedia mehr als 2000 Millionen US-Dollar, also 2 Milliarden US-Dollar pro Start. Und Starship zum Vergleich wird unter 10 Millionen Dollar kosten. Manche sagen sogar 2 Millionen US-Dollar. Dabei ist es die NASA, die auf Jahrzehnte an Erfahrung und bereits vorhandene Infrastruktur zurückgreifen kann. Man könnte meinen, dass sich Systeme weiterentwickeln, effizienter und günstiger werden. Nicht aber bei alteingesessenen Systemerhaltern. Das ist die direkte Folge einer Monopolstellung. Gefühlt hätten sie auch kein statisches Feuer veranstaltet, wenn SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic und die ganzen anderen kleinen Player in letzter Zeit nicht so viel Gas gegeben hätten. Nun muss das SLS-Programm auch zeigen, dass es sie gibt, bevor sie in Vergessenheit geraten und man ihre Budgets kürzt. Ich habe versucht, neutral zu berichten, aber leider gelingt es mir nicht ganz. Es ist ein Muster unserer Gesellschaft, dass diejenigen, die schon immer da waren, allein durch ihre Anwesenheit ihre Existenz legitimieren und den Neuen wird das Leben schwer gemacht, egal wie gut ihre Ideen sind. Zum Glück findet gerade ein Umdenken statt. Natürlich kann man argumentieren, dass die politischen Ziele geändert wurden und dass das Programm sehr politisch ist. Komponenten werden verteilt auf die USA in sehr vielen Bundesländern erzeugt, um den politischen Willen der jeweiligen Staaten zu kaufen. Bis SpaceX dachten alle, es muss so sein und das ist naturgegeben. Aber diese Regeln sind von Menschen geschrieben. Die NASA ist nicht Mutter Natur. Die NASA besteht auch nur aus Menschen. Ich möchte jetzt nicht nur mit dem Finger auf die NASA zeigen, sondern auch auf gewisse private Auftragnehmer, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen möchte, da ich tatsächlich ein bisschen Angst vor denen habe. An dieser Stelle möchte ich auch ein wenig differenzieren und wertschätzen, was die NASA geschaffen hat. Sie haben viele der Grundlagen erforscht, die es SpaceX, Blue Origin und Co. ermöglichen, schnelle Fortschritte zu machen. Selber bleiben sie auf der Strecke. Diese Institution ist veraltet und hat schon seinen Zweck erfüllt. In der Gründungsdoktrin der NASA steht unter anderem, dass es ein Ziel der NASA ist, eine Infrastruktur zu schaffen, um eine private Raumfahrt zu ermöglichen. Und das haben sie geschafft. Und wie? Danke NASA. Ohne der NASA gäbe es viele Raumfahrt-Startups nicht. Man muss aber auch wissen, wann genug ist. Moritz von Senkrechtstarter, Chris von Video Space News und ich haben uns letzte Woche im Detail über dieses Thema unterhalten. Wer möchte, kann das gerne auf allen drei Kanälen nachschauen. Genug zum SLS. Dabei habe ich mich nur über die Kernstufe ausgelassen. Ich bin mir sicher, wir werden genug Zeit haben, um uns über die anderen Teile dieses großen Programms zu unterhalten in nächster Zeit. Bevor wir zu den Starship-Neuigkeiten kommen, hier noch ein Newsflash. Blue Origin hat den 14. Testflug ihrer New Shepard-Rakete an die Kármán Line durchgeführt. Es schien alles gut gelaufen zu sein. Bei der vertikalen Landung des Boosters musste der Booster kurz über der Landezone schweben, um die Position zu korrigieren. Ich kann euch leider nicht sagen, wie absichtlich das war. Würde Sinn machen, wenn sie einen derartigen Fall testen und üben. Aber es könnte auch ein Navigationsfehler gewesen sein. Die Crew-Kapsel verbrachte einige Minuten in der Mikrogravitation und landete planmäßig mit Fallschirmen und den Retroraketen. An Bord war ein Dummy-Astronaut. Blue Origin plant ebenfalls Ende des Jahres die ersten Menschen an die Kármán Line zu bringen. Nur der Vollständigkeit halber, die Kármán Line ist die sogenannte Grenze zwischen Erde und Weltraum und bedeutet nicht, dass die Kapsel im Orbit ist, denn das ist ein ganz anderes Thema und da hat Blue Origin noch nicht viel mitzureden. Nach einem Tag Verspätung aufgrund Schlechtwetters landete die CRS-21 Mission, also die verbesserte Cargo Dragon Kapsel, im Südatlantik. Ich habe bereits mehrmals in meinen Ausgaben und im Livestream letzte Woche eine veraltete Ankunftszeit des Perseverance Rovers auf den Mars angekündigt. Jedoch hat sich die Ankunftszeit geändert. Bereits mehrmals. Die neue Ankunftszeit laut der NASA-Website
ist der 18. Februar.
Warum? Das kann ich euch leider nicht sagen. So wie ich das verstanden habe, ist die Geschwindigkeit konstant. Daher verstehe ich nicht ganz, warum sich die Ankunftszeit ändert. Also falls jemand weiß, wie es sein kann, dass sich die Ankunftszeit der Sonde ändern kann, diese Person möge bitte die Erklärung in die Kommentarsektion schreiben. Nun zu den Starship-Neuigkeiten. Wie jede Woche schauen wir natürlich noch kurz nach Boca Chica. Hier das neueste Rendering von Brandon, das uns den neuesten Entwicklungsstand von Starship zeigt. SN10 hat bereits seine hinteren aerodynamischen Flächen erhalten und chillt noch ein wenig im Hochschutz. Mit Verweis auf den Green Run der SLS-Kernstufe möchte ich euch heute von dem einen Tag berichten, an dem SpaceX ein statisches Feuer durchführen wollte und stattdessen einfach drei statische Feuer veranstaltet hat. Muss ich dazu noch etwas sagen? Diese drei, die das zweite, dritte und vierte statische Feuer von SN9 darstellen, führten dazu, dass zwei der drei Raptor-Triebwerke leichte Schäden davontrugen. Daher hat uns Elon Musk über Twitter verraten, dass zwei dieser drei Triebwerke ausgetauscht werden müssen. Das kann zu einer Verzögerung von einigen Tagen führen. Ich vermute, dass wir spätestens Anfang Februar mit einem Höhenflugtest rechnen können. Hier seht ihr sehr schön den Vergleich der drei statischen Feuer auf den Aufnahmen von nasaspaceflight.com, die den Fortschritt täglich dokumentieren. Beim dritten statischen Feuer erkennen wir, wenn wir genau gucken, dass die SpaceX-Drohne ebenfalls zur Dokumentation in der Luft war. Raptor-Serie Nummer 44 wurde bereits abmontiert und zur Werkstraße gebracht, um repariert zu werden. Ob sie dieselbe Seriennummer wieder in SN9 einbauen, kann ich noch nicht sagen. Die Landezone unterzieht sich auch gerade Reparaturarbeiten. Ich denke nicht mehr, dass eine teilweise zerstörte Landezone ein Hindernis für SN9s Testflug ist. Vielmehr sind es wohl die fehlenden Triebwerke, aber das wird sich schnell ändern. Außerdem haben wir einen neuen Testtank entdeckt. Der sogenannte SN7.2 ist ein Testtank, der eine Wandstärke von 3 mm hat. Das bedeutet, dass es 25% dünner ist als die bisherigen Prototypen. Dieser wird wahrscheinlich bis zur Zerstörung getestet werden, wie seine Vorgänger SN7 und SN7.1. Eine Wandstärke von 3 mm würde zu einer Massereduktion von 10 bis 20 Tonnen führen. Was bedeutet, dass man 10 bis 20 Tonnen mehr Nutzlast mitführen kann. Auch in der Werkstraße sehen wir, dass Starship Mark 1 bereits verschwunden ist und auch der Betonstand wurde abgerissen. Da die Header Tanks oft ein großes Thema sind, möchte ich euch auf diesen Aufnahmen einen Methan Header Tank in seiner vollen Pracht zeigen. Beim orbitalen Teststand laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Es werden Fundamente gegossen, Leitungen aller Art gelegt, Wände hochgezogen und Wege gebaut. Das alles in Antizipation des ersten Super Heavy Testfluges. Neben der Werkstraße wurde eine Sauerstoffdistillerie gesichtet. Wofür? Treibstofferzeugung aus der Luft? Wo sind die Techniker unter euch? Wozu denkt ihr, dass diese Anlage verwendet werden wird? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's heute wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann lass mir doch ein Abo da. Gib dem Video einen Daumen hoch, damit du dem Algorithmus zeigst, dass wir nie genug Space-Content haben können. Und noch einmal danke fürs Zusehen, bis bald und tschüss.